Hi Axel.
Hi Timo, schön dich wiederzusehen. Ich habe ja das Thema mitgebracht, was macht eigentlich ein glückliches und zufriedenes Leben aus? Eine große Frage, die Menschen immer wieder beschäftigt. Da bei mir ist es so, ich bin ja jetzt in dieser sogenannten dritten Lebensphase und ich habe so gemerkt, dass irgendwie so nach dem Ende der Schule und dann dem Beginn des Studiums, da war das so eine Frage, ne? Also, was will ich jetzt eigentlich? Was will ich erreichen? Denn später, als ich schon was erreicht hatte, und dann war so die Frage, was ist jetzt eigentlich dran? War es das? Und jetzt, ich bin ja so in dieser 60-Plus-Phase. Und da stellt sich für mich nochmal die Frage, und was kommt denn jetzt? Was sind denn jetzt meine Vorstellungen von einem glücklichen und zufriedenen Leben? Ja, und deswegen dachte ich, wir unterhalten uns mal darüber, was das sozusagen, was für mich ein glückliches, zufriedenes Leben heute bedeutet und was es für dich bedeutet. Wir haben ja den Vorteil, dass uns sozusagen so eine Generation trennt an Alter. Und das wäre cool, das sozusagen mit dir zusammen mal rauszufinden, was das ist.
Wir sind ja im Schonungslos und Ehrlich Podcast. Und wenn ich dich jetzt mal so frage, wenn du so auf dein Leben zurückschaust, das hast du ja gesagt, wir sprechen ja auch noch darüber, was dann kommt, aber wenn du so zurückschaust an den Punkt bis jetzt, würdest du sagen, du hast ein glücklich und erfülltes Leben gelebt?
Nicht in allen Phasen. Ich glaube, ich habe oft ein Leben geführt, wo ich das getan habe, was von mir erwartet wurde. Ich habe mich danach gerichtet, was sind so die Erfolgskriterien auch in unserer Gesellschaft. Ich glaube, ich habe mich in meiner ersten und zweiten Lebensphase schon, ich habe mich eher danach gerichtet, was ist eigentlich ein erfolgreiches Leben? Denn was ist eigentlich ein glückliches Leben? Das war irgendwie. Ich überlege gerade, wann habe ich mich das eigentlich begonnen zu fragen? Was ist eigentlich ein glückliches Leben? Weil ich bin schon einer, der ist so aufgewachsen in so einem Familiensystem in einem Land. Eigentlich ging es da mehr so um gutes Funktionieren und nicht so um die Frage, was macht dich glücklich? Das hätte ja vorausgesetzt, dass man mich erstmal befragt hätte und mich auch gesehen hätte und mir zugehört hätte. Ich glaube, darum ging es so lange Zeit in meinem Leben nicht.
Ja. Ich überlege gerade so, wie das bei mir ist. So aus der Speakerwelt kommen, müsste ich mir jetzt auf die Bühne stellen und die Show machen und sagen, ich bin erfüllt, ich bin glücklich. Chaka, chaka. Ich sehe das auch sehr phasenweise. Ich glaube, es gab verschiedene Phasen in meinem Leben, wo Glück da war. Ich finde auch, vielleicht mal zu Beginn, bevor ich so teile, wie es mir damit geht, Glück und dieses glückliche Leben ist ja auch eine hohe Latte. Also ist ja auch für mich zum gewissen Grad auch eine Superlative. Ich zum Beispiel persönlich kann mehr damit anfangen, dass ich sage, ich bin zum gewissen Grad zufrieden. Ich habe einen gewissen Gleichmut im Leben und es gibt Glücksmomente, es gibt glückliche Momente. Ich glaube, dieses dauerhafte im Glück ist ein sehr hohes Ziel. Und ich glaube tatsächlich auch bei mir gab es Phasen in meinem Leben, wo genau diese Suche nach diesem glücklichen, erfüllten Leben das Glück verhindert hat, tatsächlich.
Oh, spannend.
Ja. Auf dieser Suche, diesem, weil ich glaube, Glück ist was, das kommt zu dir, wenn du den Raum dafür öffnest und ist nichts, was du erkämpfen oder krampfhaft suchst. Und häufig, das habe ich erlebt, bin ich dann ständig im Vergleich. Bin ich jetzt glücklich? Bin ich jetzt nicht glücklich? Andere sind irgendwie glücklicher, die schauen leichter aus, die schauen lebendiger aus. Und das hat tatsächlich häufig in meiner Entwicklung auch, ob es Traumaarbeit, Persönlichkeit war, oder Persönlichkeitsentwicklung war, oft dazu geführt, dass ich in ein Defizit gerutscht bin, weil ich immer diese Superlative, das glückliche Leben gesucht habe. Wenn ich so zurückschaue, gab es Phasen, wo ich sehr lebendig war. Und das war häufig auch mit vielen Glücksmomenten behaftet. Ich kann mich erinnern, wo ich so 17, 18, 19 war, habe ich in einer Band gespielt mit sehr guten, engen Freunden. Und es war so ein spontanes Zusammenkommen, ein Bierchen trinken, Musik machen, da drin aufgehen. Es gab auch nicht so viel diesen Leistungsgedanken, ich muss das und das erreichen, ich muss den und den Erfolg haben zu dieser Zeit, sondern es war so ein, wir kommen zusammen und wir genießen das Leben, so fürs Leben zu leben. Und mir ist völlig klar, dass es nichts ist, was man 24/7 im Leben haben kann, aber ich glaube, es war eine Qualität, die viel vorhanden war. Und da erinnere ich mich sehr gern zurück, weil es ist weniger geworden. Ich kann mich erinnern, in der Studienzeit habe ich auch noch viel gelebt mehr. Also wirklich dieses fürs Leben einfach aufzustehen, Menschen zu treffen, natürlich dann auch meinen Pflichten nachzukommen an der Uni. Es war natürlich auch noch weniger Verantwortung im Raum wie jetzt. Und dann gab es Phasen, wenn ich so auf das Thema glückliches Leben schaue oder zufriedenes Leben, dann haben wir irgendwann Hillversity gegründet. Da kam so ein Erforschergeist. Auch das hat was mit Glück zu tun gehabt, wo ich gemerkt habe, jetzt wird's innovativ. Wir entdecken was Neues. Wir sehen, die Menschen wollen unsere Vision. Und das war sinnerfüllend. Das war auch ein tolles Gefühl, dass Menschen sagen, boah, cool, wir unterstützen euch, wir sind dabei. Und dann gab es auch einen Punkt, wo das für mich gekippt ist. Wo ich gemerkt habe, okay, jetzt komme ich in eine unglaublich hohe Verantwortung. Ich musste viel kämpfen, um Dinge zu erhalten bei Hillversity. Wir sind durch Krisen gegangen. Mama hat sich so ein bisschen entkoppelt. Wir haben dann wieder Menschen angestellt. Da musste man das Ganze am Laufen halten. Und dann wurde das zu so einem Kampf. Und da wurde mir dann bewusst, da habe ich mit Glück bezahlt. Und es hat einen großen Preis. Und ich merke, das ist so eine Phase, aus der kämpfe ich mich jetzt gerade erst noch. Kampf ist schon wieder ein guter Begriff dafür. Da bin ich jetzt gerade dabei, mich wieder rauszuentwickeln tatsächlich und zu sagen, was brauch's eigentlich? Und deshalb stehe ich tatsächlich gerade auch an einem Punkt, so wie du eben beschrieben hast, was kommt jetzt bezogen auf ein zufriedenes, ausgeglichenes Leben. An dem Punkt stehe ich tatsächlich gerade für mich auch, wo ich merke, so geht's nicht weiter. Also wo ich wirklich merke, so, um mich mal ehrlich zu machen, mit all dem Tollen, was da jetzt dran hing die letzten 2-3 Jahre, habe ich echt viel bezahlt dafür auch. Ja, an Energie, die zu viel weggeflossen ist von mir, an Erschöpfung und auch an Momenten im Hier und Jetzt, wo ich einfach dieses sich mit dem eigenen Körper, mit Menschen in einer, sich zu erfahren im Hier und Jetzt, indem man gestalterisch ist, indem man zusammensitzt, indem man Musik macht, indem man sich trifft. Das hat gelitten und ich merke uns immer mehr, das ist das, was das Leben zum großen Teil in diesen Glücksmomenten ausmacht.
Ja, es ist interessant, dir zuzuhören. Es hat mich gerade so erinnert, als es gab ja schon mal ein Leben vor meiner Traumalaufbahn und da war ich ja auch in der Wirtschaft. Ich war ja da in diesem riesen Automobilkonzern und da fing ich an und da weiß ich noch, ich hatte schon so einen Ehrgeiz, ich wollte da was werden. Und ich habe damals, als ich da anfing, als kleiner Steppke, hätte ich beinahe gesagt, als ich da anfing, habe ich so diesen Spruch losgelassen, ich will noch einmal, wenn ich hier schon in diesem Laden bin, ich will mit dem Vorstandsvorsitzenden in einem Gremium sitzen. Witzigerweise, durch besondere Umstände und so weiter, war das 7 Jahre später tatsächlich der Fall. Ich saß mit dem zusammen im Aufsichtsrat eines Teilkonzerns und war Betriebsratsvorsitzender zu der Zeit und war mit 33 Jahren sozusagen das jüngste Aufsichtsratsmitglied und der jüngste Betriebsratsvorsitzende, den dieser Konzern je hatte bis zur damaligen Zeit. Und auf einmal saß ich tatsächlich so mit den Mächtigen an einem Tisch. Ja, dann saß dann da so ein ehemaliger amerikanischer Finanzminister, da saß dann der Chef der Telekom und wie sie so alle hießen. Und ich habe schon gedacht, wow, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt da, wo ich mal hin wollte. Und das war schon irgendwie so ein Gefühl zwischen Stolz und Größenwahn. So, ich hab's geschafft, ich habe es hingekriegt. Und dann habe ich das erlebt, wie das dazugeht und wie das so ist. Und diese Welt, in der ich mich da bewegt habe, ich habe sehr schnell kapiert, wie die Regeln da sind. Also zu Hause habe ich mich da nicht gefühlt. Das war von Glück, habe ich da nichts verspürt. Das hat nach außen super ausgesehen, sozusagen, was ich da erreicht habe und, und. Aber da hab ich am eigenen Leib erspürt, aber so gemerkt, zwischen Erfolg und Glück gibt es nochmal einen Riesenunterschied. Und ich war sehr froh, dass ich das sozusagen relativ früh begriffen habe, dass es diesen Unterschied gibt und dass ich zwar in dieser Welt sozusagen nach äußeren Kriterien erfolgreich war, aber glücklich würde ich überhaupt nicht behaupten, dass ich da glücklich war.
Und ich glaube, was du gerade beschrieben hast, und ich kenne das ja in vielen Teilen auch, das ist ja schon ein kollektives Problem, was wir haben in unserer Gesellschaft. Das heißt, wir rahmen Glück und setzen es auf eine gewisse Stufe auf einer Leiter. Und dann klettern wir da hoch, eine Stufe nach der nächsten. Das heißt, wir sind dann erst glücklich, wenn wir oben ankommen. Und dann kommen wir oben an und haben wir gemerkt, diese Leiter steht an der falschen Wand. Also nicht an der Wand, die uns möglicherweise
Ja.
damit auch erfüllt und glücklich macht oder das, was wir sozusagen uns eigentlich erhofft haben davon. Also eine große Illusion, die wir in der Gesellschaft haben, was das Thema Glück bedeutet und in welchen und wo es zu finden ist.
Heute beschäftige ich mich ja auch in diesem Zusammenhang zwischen Trauma und Glück oder das, was wir als Glück bezeichnen. Ich glaube, ich bin sehr stark geprägt davon. Ich bin ja 13 Jahre nach dem Kriegsende 1945 geboren. Und auch meine Eltern, da ging es sozusagen darum, materiellen Erfolg zu haben. Also eine gescheite Wohnung, ein gescheites Einkommen, gescheite Schulbildung und so weiter. Also wirklich diese materiellen Totalverluste, die zumindest meine Familie erlebt hat, die ist einfach in Berlin ausgebombt worden. Da war nichts mehr. Und die mussten wieder von vorne anfangen. Und ich glaube, was ich da erlebt habe bei meinen Eltern oder auch bei meinem Vater, wie fleißig der war und wie hart der gearbeitet hat und wie der sozusagen nach oben kommen wollte, das hat mich auch geprägt. Und sozusagen eigentlich kam mein Bild von Erfolg, basierte auf den Verlusttraumata dessen, was wir verloren haben. Und sozusagen das wieder zu gewinnen. Und insofern, das war kollektiv so, ne? Also wir Deutschen nach diesem Verlusterfahrung des Zweiten Weltkrieges, wir wollten ja eigentlich wieder wirtschaftlichen Wohlstand. Und da hat ja auch alles andere keine Rolle mehr gespielt und auch nicht die Aufarbeitung unserer Vergangenheit oder so, sondern einfach wieder satt zu essen haben und es zu was bringen zu wollen. Und so sozusagen in dieser Gesellschaft bin ich einfach groß geworden. Da ging es um Wirtschaftswachstum, um Wirtschaftswachstum und um Wirtschaftswachstum.
Und jetzt sitzen wir im Prinzip ja in dem Wohlstand, ja, also die Generationen, natürlich nicht alle, also alle Aspekte der Gesellschaft, gibt auch viele, die kämpfen. Aber im Großen und Ganzen gibt es sehr viel Wohlstand in diesem Land. Das heißt, wir erleben, und das ist eine interessante Untersuchung, die ich mal gelesen habe, dass es in Kriegszeiten weniger Depressionen gibt in der Gesellschaft. Jetzt leben wir im Wohlstand, das müsste man eigentlich denken, da sollte es weniger Depressionen und weniger Ängste, weniger depressive Verstimmungen und so weiter geben. Aber wir leben ja genau das Gegenteil. Es gibt natürlich noch andere Ursachen wie Krisen und so weiter, aber es nimmt mehr und mehr zu. Und ich glaube auch, dass auch das hängt sozusagen mit der falschen Koppelung an Glück zusammen, nämlich zu glauben, wenn ich mir alles kaufen kann, wenn ich das tollste Auto fahre, wenn ich noch am besten irgendwann mal eine Yacht mir leisten kann, wenn ich 5 Häuser habe und dann bin ich endlich glücklich. Und gleichzeitig diese unglaubliche Sinnentleerung in diesem Massenkonsum, die wir erleben. Das heißt, das ist ja nicht wirklich, also Dopamin wird ja ausgeschüttet, wenn wir uns belohnen. Das ist ja nicht wirklich das Glückshormon, sondern das ist mehr so ein Belohnungshormon. Danach sind wir alle süchtig und dann kommt wieder diese tiefe Leere, nachdem wir dann konsumiert haben. Das heißt, wir leben in einem unglaublichen Wohlstand und ich glaube, wir haben die echten Faktoren dessen, was glücklich macht und was uns zufrieden macht oder was uns erfüllt, die haben wir komplett aus den Augen verloren in unserer Gesellschaft und hetzen irgendeinem Idealbild daher, was uns in die Depression treibt.
Meine Lebensrestlaufzeit ist ja eine andere als deine, also statistisch gesehen. Und ich glaube, so gute Gesprächspartner und Zeugen sind sterbende Menschen. Wenn du die befragst, so was hat euch zum Glück gefehlt? Es gibt eine Frau, die, ich glaube, die ist Engländerin, in der Palliativpflege tätig und die hat so alle ihre Leute, die sie in den Tod begleitet hat, die hat sie so befragt, was sie am meisten bereuen. Und das ist jetzt sozusagen eher ein Erfahrungsbericht, aber schon mit vielen Menschen. So keine wissenschaftliche Studie, aber was sie so rausgefunden hat, war, dass diese Menschen, die haben eigentlich so 5 Dinge benannt, die sie am meisten bereuen. Und das erste war, und auch das Wichtigste, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben und nicht das Leben, das die anderen von mir erwarten. Und wenn man es dann einfach so sacken lässt, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben und nicht das, was die anderen von mir erwarten. Und dann kann man sich ja mal fragen, war das so bei mir?
Und da finde ich auch mal diesen Aspekt unseres Egos ganz wichtig. Unser Ego ist ja das, was sagt, ich muss noch was werden, ich muss noch Karriere machen, ich muss noch. Und sich dann einmal, und das finde ich passt ganz gut zu dem Zitat, was du gerade genannt hast, sich dann nochmal bewusst zu machen, dieses Ego, das ist ja nicht was aus mir heraus entstanden ist, was ich mit der Geburt mitbekommen habe und was mein natürlicher Wegweiser für ein erfülltes Leben ist, sondern dieses Ego besteht aus den Sätzen, die ich von meinen Eltern gehört habe, von den Erwartungen, die das Leistungssystem oder Schul- oder Wirtschaftssystem an mich hat, das, wie ich Bildung erfahren habe. Das heißt, dass dieses Ego, ja, nachdem ich mich so viel richte, hat wenig häufig mit dem zu tun, was wirklich zu mir gehört und was mich glücklich macht. Und dieses Ego schickt uns ja immer wieder in dieses Werden. Ich bin noch nicht genug. Ich muss noch jemand werden. Und was da so verloren geht, ist das Sein im Hier und Jetzt. Und ich glaube, da sind wir bei einem Punkt, meiner Meinung nach, der wirkliche Glücksmomente ausmacht. Das gibt's nur im gegenwärtigen Moment. Das ist dann, wenn wir dem Gegenüber in die Augen schauen, eine Verbindung aufbauen, wenn wir künstlerisch tätig sind und die Zeit vergessen, wenn wir in den Flow kommen, wenn wir in der Natur verbunden sind, wenn wir meditieren, wenn wir auf einem Retreat sind und an Gefühle kommen, in Verbundenheit mit anderen Männern und uns so richtig spüren untereinander. Als Beispiel, das sind so die Momente, da sind wir im Hier und Jetzt, im gegenwärtigen Moment. Und das sind auch diese Momente, wo unser Ego Pause hat. Also wenn ich Ego mal mit unserem Verstand, in dem sozusagen unsere Persönlichkeitsstruktur auch mal sitzt, immer spreche. Also das, was uns immer treibt und glaubt, irgendwas ist noch nicht genug. Wenn das Pause hat, dann kommen wir in diese Momente. Und das finde ich spannend, weil das ist tatsächlich gehirntechnisch. Die Gehirnströme unterm EEG und so weiter sind schon messbar. Das heißt, man kann wirklich sagen, wann ist das Gehirn im Default Mode Network? Das heißt, jetzt drehe ich mich um Probleme, um Ängste, um also irgendwelche Dinge, die ich lösen muss. Das heißt, mein Ego-Verstand ist aktiv. Und wann bin ich im Task Positive Network? Das ist, wenn ich meditiere, wenn ich im Flow bin. Und was sieht man? Das Task Positive Network verkümmert bei uns Menschen. Wir sind nur noch in diesem Ego-Ding, in dem Verstand, im Denken, in dem, was noch, wo wir uns bewerten, vergleichen. Und ich glaube, und vielleicht noch ein Satz dazu, zu diesem hier Sein im gegenwärtigen Moment. Ich glaube, das Problem ist, und da fällt alles drunter, ist auch die wie unsere Gesellschaft strukturiert ist. Die Menschen früher, die mussten sich nicht hinsetzen, um bewusst zu meditieren, weil die haben ganz viel unbewusst meditiert, nämlich wenn die im Wald waren, wenn die auf der Wiese waren, wenn die angebaut, auch wenn es harte Arbeit war. Aber sie waren verbunden in der Natur und haben mit den Händen eine Arbeit gemacht. Und damit waren sie in einer Art Meditation im Hier und Jetzt. Und das erleben wir faktisch sehr, sehr selten, weil wir hauptsächlich in Meetings sitzen, weil wir je nach Job, was wir machen, viel vor dem PC sitzen und weil wir Probleme lösen und immer nur hier, also über den Kopf arbeiten. Und das macht nicht glücklich.
Ich meine, das, was du beschreibst, ist ja das, was du in der Soziologie ja unter dem Begriff der Entfremdung, also, oder wie du es sagst, so wo, wie hat sich eigentlich unser Ego entwickelt, wie ist das konditioniert worden, wie ist das sozialisiert worden, welche Erfahrungen haben wir damit gemacht, und wenn man mal den Unterschied macht, sozusagen zwischen unserem Ego, also das, was wir sozusagen geworden sind, Kraft, Erziehung, Sozialisation und so weiter, was alles erstrebenswert ist, und unserem Selbst. Also was ist sozusagen unsere, was ist eigentlich unsere naturgemäße Wesenheit? So diese Einzigartigkeit, die ja jeder von uns hat und auch entwickelt. Und leben wir das? Oder haben wir überhaupt die Chance, das zu erfahren? Du hast es vorhin so beschrieben, als du gesagt hast, da saßst du dann mit deinen Kumpels und hast Musik gemacht. Und das war wie so ein Flow-Ergebnis. Und wo es nicht darum ging, wie ein Flow-Erlebnis, wo es nicht darum ging, ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen, sondern das Tun an sich war die Erfüllung. Und es war gleichzeitig diese Verbundenheit, das eben nicht alleine zu machen, sondern es in einer Gruppe zu tun. Und das ist interessanterweise auch die, das ist eigentlich die Kernthese der sogenannten Harvard Adult Development Study. Das ist ja die älteste Studie über ein gelungenes und glückliches Leben, was es gibt. Ich glaube, es gibt seit 1938. Fing damals mit Männern an, und da hat man, ich glaube, es war in Boston, man hat auf der einen Seite so Harvard-Studenten untersucht und auf der anderen Seite Kinder aus ärmlichen Gebieten, so benachteiligte Kinder, würden wir heute sagen. Und die Studie läuft bis heute mit den Nachkommen, inzwischen auch mit Frauen. Und die Kernaussage ist, dass ein glückliches Leben dann gegeben ist, wenn du gelungene Beziehung in deinem Leben hast. Und da gibt es einen interessanten Zusammenhang, dass wenn du sozusagen mit 50 Jahren, wenn du gelungene Beziehung hast, wirst du mit 80 Jahren mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit gesünder sein als die anderen. Also dass sozusagen dieser Zusammenhang zwischen Gesundheit und gelungenen Beziehungen, und ich glaube auch Gesundheit und körperliche und geistige Gesundheit, ist einer der Faktoren für Glück. Und du steigerst diese Chancen, wenn du gelungene Beziehungen hast. Und ich glaube, dass die erste gelungene Beziehung, und das hat eben nichts sozusagen mit dieser klassischen Egozentrierung zu tun, ist, die zu uns selbst zu finden. So dieses, wer bin ich eigentlich in dieser Welt? Herr, was will ich denn? Was würde ich gerne dazu beitragen? Was sind überhaupt meine Talente, die ich leben möchte? Und eben nicht einfach nur meinen Eltern zu folgen, weil mein Papa eine Praxis hat oder Arzt ist oder Unternehmer oder irgendwas anderes. Mache ich entweder das Gleiche oder aus einer Protesthaltung mache ich genau das Gegenteil davon, aber in keinem Fall das eigene.
Ja, ja. Ich meine, das Ego hat natürlich auch eine Funktion, eine wichtige Funktion, ja. Das muss uns schützen, ja. Es schaut, dass wir auf uns achten, auch in gewissen Bereichen. Und trotzdem wäre es mal spannend zu sagen, wie ist es denn eigentlich, wenn weltweit das Ego mal für einen Moment bei allen Menschen ausgeknipst wird? Ich glaube, da wird sich nicht mehr so viel bewegen bei uns. Das wäre so ein Moment möglicherweise der Zufriedenheit im Hier und Jetzt. Also ich glaube schon auch, es ist, ich erlebe das bei mir selbst. Durch dieses Wirtschaftssystem, in dem ich agiere, durch auch das Unternehmertum und durch natürlich auch eine Vision, die ich habe, durch gewisse Zwänge, in denen ich stecke, wie unglaublich schwer es mir fällt, heute mich hinzusetzen, nichts zu tun und sagen, ich genieße diesen Moment mein Kopf dreht durch, es kommt ein Gefühl von Defizit. Ist es okay, dass die Zeit gerade verstreicht? Ich müsste doch eigentlich was tun. Habe ich ganz intensiv auf meiner Reise jetzt in Kolumbien erlebt. Ich habe mich da an den Strand gesetzt. Nach jetzt 2, 3 Jahren, wo ich funktioniert habe, wo ich gerettet habe, wo ich geguckt habe, wie meistern wir eine Krise, wie, also viel funktioniert habe tatsächlich auch. Und dann saß ich da am Strand und wusste, okay, ich habe jetzt ein paar Wochen allein hier. Und das, also ich bin, mein Kopf ist durchgedreht. So, ich habe mir fest vorgenommen, ich ende nicht darin, dass ich irgendwo auf digitalen Medien unterwegs bin die ganze Zeit und mich ablenke. So, das war ganz, ganz wichtig für mich. Und trotzdem saß ich da, dann habe ich eine Runde meditiert, dann habe ich ein Breathwork gemacht, dann bin ich ins Meer gesprungen und gesagt, so, jetzt habe ich eine halbe Stunde vom Tag hinter mir. Was ist jetzt? Und da kam ein Schmerz in mir hoch. Also wirklich, das war, boah, wo ich dachte so, wow, was dringt denn da gerade hoch? Und dann kam dieser Schmerz für den Preis, den ich gezahlt habe, auch bis jetzt, dafür, dass ich sozusagen funktioniert habe in diesem System, immer noch funktioniere. Und diese Momente, die das Leben ausmacht, eben wie gesagt, die ich natürlich schon noch habe, aber sehr, sehr viel weniger wie zu anderen Zeiten, wo ich so in diesem Moment bin, meine Hängematte liege und so aufs Meer rausschaue, am Feuer mit Menschen singe, und es war wie kurz in eine andere Welt eintauchen, an die ich mich aber erinnern konnte, weil ich habe sie schon gelebt. Und das war eine spannende Erfahrung zu sehen, wenn wir so weit weggekommen sind vom gegenwärtigen Moment und nur noch in Zukunft oder in Vergangenheit unterwegs sind, wie schwierig es einem, der eigene Organismus macht, in dem Moment wieder zurückzugehen, mit der Angst natürlich, dass in diesem Hier und Jetzt, indem ich möglicherweise so lang ausgewichen bin, natürlich nicht nur die schöne Meditation, der Flow-Moment sitzt, sondern auch alles andere, was möglicherweise schmerzhaft ist, was ich, wenn ich in der Vergangenheit, in der Zukunft und im Problemlösen bin, nicht spüren muss.
Ich meine, wir Deutschen, wir haben ja auch sozusagen Arbeitslager professionalisiert, um das mal sarkastisch auszudrücken. Und ich habe so das Gefühl, das, was wir anderen angetan haben, dass inzwischen ganz Deutschland ein Arbeitslager ist. Beziehungsweise unsere Politiker erzählen, wir müssten noch mehr arbeiten, um unseren Wohlstand nicht zu gefährden. Was für mich sozusagen der Gipfel des Schwachsinns ist, weil das aus einer Industriezeitalterlogik kommt, wo man in Fabriken gestanden hat und wo diese Logik gestimmt hat. Wenn ich mehr arbeite, habe ich mehr Output und vorausgesetzt, es gibt einen Markt, kann ich mehr verkaufen. Diese Rahmenbedingungen sind ja heute völlig anders. Und das Spannende ist sozusagen, dass in diesem Buch The Top 5 Regrets of the Dying, also die Top 5 von dem, was sterbende Menschen am meisten bereuen, war, dass ich wünschte, ich hätte weniger gearbeitet, um mehr Zeit für meine Familie gehabt zu haben, für meine Freunde, für meine Kinder. Und das kam auch von sozusagen von allen. Da ging es nicht darum, sozusagen nicht zu arbeiten, sondern dieses Kippen von in dieses, es ist zu viel. Also das, was ich sozusagen an Arbeitsleistung da erbringe, damit verursache ich beziehungsmäßige Flurschäden bei meiner Frau, bei meinen Kindern. Und wie viel Scheidungen beruhen darauf, dass oft die Männer zu viel arbeiten, dass sie zu viel abwesend sind, die Kinder, die meckern. Ich habe einen völlig abwesenden Vater gehabt. Der war zusätzlich noch in der Kirche aktiv. Ich habe den mal am Wochenende gesehen. Ich kann mich nicht erinnern als Kind, dass mein Vater da war. Also der kam, glaube ich, mal zum Essen und war dann gleich wieder weg. Und der war eigentlich immer am Arbeiten. Und ich glaube, dass das heute auch noch so eine Gefährdung ist. Dieses, ich meine, ich sehe es ja selbst an meinem Schwiegersohn. Da sagen meine Enkelkinder so, Papa ist ja nie da. Und das ist wirklich, und dann auf dem Sterbelager sagen die Leute, ich wünschte, ich hätte weniger gearbeitet. Ja, kann man vielleicht schon mal zu Lebzeiten drüber nachdenken.
Ja, das zeigt ja auch, in welcher Dynamik wir da hängen. Gerade hier in unserer westlichen Welt geht es ja in vielen Teilen nur noch um ich will oder wollen. Und in vielen anderen Teilen der Welt geht es darum, ich brauche. Ich brauche was zu essen, ich brauche etwas, um über den Tag zu kommen. Bei uns ist, ich will ein neues Auto, ich will dies oder jenes. Und ich finde es so krass und ich nehme mich damit ein, das zu beobachten. Also das ist so unglaublich eigentlich, das zu fassen, zu sagen, ich opfere meine unglaublich wichtige Lebenszeit, um Geld zu verdienen, um mir was zu kaufen, was ich nicht brauche, was mich nicht glücklich macht nachhaltig. Und das ist eine Spirale, die gibt ja richtig Gas bei uns in der westlichen Gesellschaft. Also da habe ich das Gefühl, da sind wir ja gerade noch in der Beschleunigung statt im Abbremsen. Und wir sind eigentlich sowas von in vielen Bereichen über den Zenit. Also ich rede nicht von ungleicher Verteilung von Vermögen. Das haben wir ein Riesenproblem. Es gibt viele arme Menschen in Deutschland. Das ist nochmal ein anderes Problem. Aber was den Wohlstand selbst auf die gesamte Gesellschaft angeht bei uns, sind wir ja schon weit über dem, was irgendein Mensch braucht. Und gleichzeitig beschleunigen wir mehr und es muss noch mehr und es muss noch mehr werden. Und das funktioniert natürlich nur, wenn wir unsere Zeit hergeben. Wenn wir Dinge machen, die wir möglicherweise gar nicht machen wollen, Überstunden machen, damit wir dann am Wochenende regenerieren können und oder dass wir einmal im Jahr dann irgendeinen Urlaub für 5.000 Euro in irgendeinem All-Inclusive-Hotel machen können und dann wieder zufriedengestellt sind für ein paar Wochen. Und in anderen Kulturen zu sehen, wo die Menschen wirklich dafür leben oder sagen wir mal dafür arbeiten, dass sie leben können. Und wir leben dafür, dass wir arbeiten können.
So. Ja, ganz Deutschland ein Arbeitslager. Es gibt einen Typen, Namen habe ich vergessen, Konsumforscher sozusagen mit diesem kulturhistorischen Kontext. Und da ist ja immer diese Schätzung, dass wir so in Deutschland, in Westeuropa, dass der Durchschnittsmensch ungefähr 10.000 Dinge hat. Real brauchen für so ein einigermaßen vernünftiges Leben, tun wir aber nur 10-20% davon. Das heißt, der Rest ist eigentlich so Lagerbestand, den wir haben. Und das, aber gleichzeitig brauchen diese Dinge, die brauchen auch Lagerraum, die brauchen Pflege, muss man sauber machen, muss man sich drum kümmern. Und wenn man das mal so auch in so einen spirituellen oder religiösen Zusammenhang stellt, Jesus hat ja mal dieses Gleichnis gebracht von dem Samen, der auf unterschiedliche Untergründe fiel. Also einer hat gesagt, ja, dann so der Landmann, der sät dann aus und da fällt etliches fällt sozusagen auf guten Boden und bringt dann unterschiedliche Erträge. Etliches fällt auf steinigen Boden. Und manches fällt unter die Dornen. Und da vergleicht er das so und sagt, ja, und die Dornen, das sind sozusagen diese Sorgen, diese Alltagssorgen, die alles überwuchern. Und das ist genau das, was du auch beschreibst. Wir haben so viele Dinge, um die wir uns Sorgen machen. Und wir sind nicht wirklich in der Gegenwart und präsent, sondern wir denken auf der einen Seite noch darüber nach, was in der Vergangenheit war. Und was in der Zukunft geschehen könnte. Und da machen, also gerade wir Deutschen, wir machen uns in der Regel Sorgen. Wir sind ja nicht ein Volk, was so freudig in die Zukunft blickt und sagt, ja, ist super, wir kriegen das auf die Reihe. Nein, wir machen uns Sorgen. Und worum machen wir uns Sorgen? Um materiellen Besitzstandsverlust. Also es ist sozusagen genau das Gegenteil von Glück und Zufriedenheit. Und das erzeugen wir selber, ja, weil real, und ich komme ja nun viel in Afrika, Asien und so in ländlichen Gebieten rum, also wir sind so materiell, sind wir so ein reiches Volk, da gibt es eigentlich nichts zu meckern.
Ja, das heißt, wir sind einmal in dieser Spirale, immer mehr zu arbeiten, um mehr haben zu können, und gleichzeitig haben wir dann noch Angst, dass wir das, was wir haben, verlieren können. Und auf der anderen Seite ist es auch total krank, wenn man sich überlegt, dass gleichzeitig irgendwo in Gaza Familien weggebombt werden, die Dächer weggebombt werden. Und wir sitzen hier und zeigen uns, wir haben ja hier Nachbarn, die zeigen sich gegenseitig an. Man kriegt mit, wie Missgunst untereinander ist, wie gejammert wird wegen irgendeinem Scheiß. Ständig Probleme und diese Unfähigkeit, das zu genießen, dass wir alles haben, was wir zum Leben brauchen, Das ist schon bitter. Also das ist wow.
Ja, und ich und denk, und das hat viel mit Trauma zu tun. Das gibt ja so diesen Spruch, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Und das hat was damit zusammen zu tun, dass sozusagen unser Nervensystem diese, das macht nicht den Unterschied zwischen Glück und Leid, sondern das macht nur den Unterschied zwischen der Intensität von sozusagen von Ausschlägen, ohne zu bewerten, ist es jetzt gut oder schlecht. Und wir halten diese hohen Amplituden nicht aus, sondern was wir sozusagen brauchen, ist dieses Kohärenzgefühl, dass es möglichst gleichförmig ist. Und sozusagen diese Glückserfahrung, die wir machen, das ist zwar ein momentaner Dopaminausstoß, aber wir können das nicht auf lange Sicht halten. Und wenn ich das auf kollektives Feld anwende, wir halten das anscheinend nicht aus, als Gesellschaften dauerhaft im Frieden zu leben. Wir haben einfach dieses kollektive Gedächtnis von in Europa ungefähr alle 27 Jahre ein größerer Krieg. Seit dem 30-jährigen Krieg ist das bei uns so. Und irgendwas scheint uns zu fehlen, wenn wir uns nicht im Krieg befinden. Und zwar im großen Maßstab wie im kleinen. Anscheinend halten wir das nicht aus, sondern sozusagen müssen uns immer wieder Leid kreieren, weil wir nicht gelernt haben, sozusagen mit Glück wirklich umzugehen. Und vielleicht noch eins zum Schluss, dass in diesem Zusammenhang. Und wir haben sozusagen eine Sucht entwickelt nach diesem kurzfristigen Glückskick, wo das Gehirn im Dopamin ausschüttet. Aber sozusagen eine langfristige Grundlage für Glück und Zufriedenheit zu schaffen, ich glaube, das haben wir verlernt. Und darum geht's doch. Und das ist genau das, was die Sterbenden eben auch sagen, wo sie dann als dritten Punkt benennen, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle wirklich auszudrücken. Ich hätte den Mut gehabt, die Konflikte nicht zu vermeiden. Ich hätte den Mut gehabt, zu sagen, was ich wirklich fühle und was ich wirklich denke. Und ich habe es nicht gemacht.
Ja, und ich glaube, du hast es ja beschrieben, es kann eine Traumafolge natürlich auch sein, dass ich mit Fülle nicht umgehen kann, weil das eine komplett neue Erfahrung wäre, die mir Angst macht, die mich überfordert und wir natürlich bei Trauma immer gern in das Altbekannte zurückgehen und wenn wir das Generationen hinweg erlebt haben, dieses problemorientiert sein, in Sorgen sein, in Ängsten sein, dann ist es natürlich das auch vielleicht eine Schwierigkeit und gleichzeitig kommt eben das dazu, dass wir also dieses System, was wir uns da geschaffen haben. Und ich glaube, haben wir darüber gesprochen, einmal tiefe, qualitative Beziehungen eine große Rolle spielen eines zufriedenen und ausgeglichenen Lebens. So, das heißt, da leben wir schon mal gesellschaftlich, haben wir einen riesen Manko, weil wir haben gesellschaftliche Strukturen, die Gemeinschaft und soziale Beziehungen nicht gerade fördern, sondern dem eher im Weg stehen. Das heißt, am besten bist du Single, hochleistungsfähig und genau, hast keine Kinder, weil dann könnte ja sowas wie Mutterschaft oder Vaterschaftsurlaub kommen. Das heißt, es ist ja kein System, was wirklich sich, was wirklich, sag ich mal, das soziale Gefüge wirklich fördert, sondern eher dieses Hauptsache individuell und hochleistungsfähig allein. Und dann glaube ich, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt des Zufriedenen oder auch des Glücks, ist eine Bedeutung im Leben zu finden. Und selbst wenn die Bedeutung ist, einfach zu leben und den Moment zu genießen, was auch immer diese Bedeutung ist, und ich glaube, wir haben diese Sinnentleerung, weil, und darüber haben wir jetzt, brauchen wir nicht wiederholen, darüber haben wir ja schon gesprochen, weil wir eben erleben, dass wir arbeiten, 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 möglicherweise noch für irgendeinen Konzern, der irgendeine Scheiße herstellt, die keiner braucht und Müll produziert und Ressourcen ausbeutet. Das heißt, da schon mal komplette Sinnentleerung, auch wenn uns das vielleicht nicht im ersten Moment so bewusst ist und eher latent unterdrückt arbeitet. Und dann kaufen wir von dem gleichen Konzern am besten noch, in dem wir arbeiten, die ganzen Produkte. Das heißt, diese Bedeutung, die da fehlt, die möglicherweise in, wenn wir in anderen Kulturen schauen, wo es darum geht, einen Gemeinschaftsbeitrag zu leisten, wenn es darum geht, dass ich mich einbringe und dadurch anderen sozusagen was ermögliche und dadurch auch ein Teil einer Gemeinschaft bin, den Aspekt haben wir kaum noch. Und ich glaube, das ist aber ein ganz, ganz wichtiger Aspekt eines zufriedenen und glücklichen Lebens, ist einen Beitrag zu leisten zu einer Sache, der ich Bedeutung beimesse und eine Bedeutung damit auch im eigenen Leben zu finden.
Das zeigen ja auch Studien, dass für ein geglücktes und glückliches Leben, dass es sehr wichtig ist, zum Glück anderer beizutragen. Also um das mal so in einem Satz zusammenzufassen. Und dieses zum Glück anderer beizutragen, das war dann der vierte Punkt in dem, was Menschen bereut haben. Sie haben bereut, dass sie nicht mehr Zeit für ihre Freunde gehabt haben. Und das ist ja genau dieser Punkt, so dieses, es geht nicht nur um mich, es geht auch um dich und es geht um dich und es geht um dich und es geht darum, dass wir die schönen Dinge miteinander teilen, aber dass ich auch da bin, wenn es mal schwierig wird, wenn du für mich brauchst. Und damit es geschehen kann, brauche ich Zeit. Und wenn ich halt andauernd arbeite, habe ich keine Zeit. Und das sehen wir ja wirklich auch in unserer Gesellschaft. Und das sehe ich auch in meiner Arbeit. Die Leute haben so eine Grunderschöpfung, die sie mit sich rumtragen. Und selbst wenn sie in Urlaub fahren, sie können nicht mehr wirklich regenerieren. Also die haben vielleicht eine schöne Zeit mit zusammen und so weiter. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass unsere Gesellschaft wird immer ausgelaugter.
Und ich glaube, in dem Zusammenhang, Hermann Hesse hat gesagt, Glück ist Liebe. Wer lieben kann, ist glücklich. Und ich glaube, in dem System, in dem wir uns bewegen, ist wirklich diese Qualität oder diese Zeit, die Liebe erfordert. Und auch diese Kapazität, dieses Gefäß, was ich in mir brauche, um Liebe halten zu können und Liebe auch zuzulassen, ist kaum noch da, weil dieses System, in dem wir so funktionieren müssen, was teilweise auch eiskalt ist, das System, wir mehr und mehr Bewältigungsstrategien integrieren in unser Leben, wie beispielsweise Dissoziation. Das heißt, wir spüren uns nicht mehr, wir spüren die Menschen um uns her nicht mehr, weil sonst könnten wir ja gar nicht so funktionieren, sonst wären wir sofort am Grund. Und das, glaube ich, wirkt sich auf unsere Kapazität aus, wirklich zu lieben und tiefe Liebe zuzulassen. Und das hängt natürlich auch ganz viel mit einem erfüllten Leben zusammen. Kann ich die weil das braucht Präsenz im Hier und Jetzt. Ich muss gegenwärtig sein. Und ich muss mich auf diese Zeit mit einem Menschen einlassen. Und dieses Gefühl der Liebe braucht natürlich auch Fokus, Präsenz und Mut.
Und das korrespondiert sozusagen mit dem letzten Bedauern, was diese Sterbenden geäußert haben, wo sie gesagt haben, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Und das ist natürlich die Voraussetzung, dass ich weiß, was mich glücklich macht. Und das ist ja genau das, was du beschreibst. In liebevollen Beziehungen zu sein, glaube ich, ist eine der sozusagen der größten Glücksvoraussetzungen und Glücksbringer, die wir kennen. Und da schließt sich sozusagen wieder dieser Kreis auch zu dieser Langzeitstudie. Geglückte Beziehungen sind sozusagen die Grundlage, dass es, wenn du das mit 50 einigermaßen hingekriegt hast, die dir auch ein glückliches Alter bescheren und auch ein gesünderes Alter. Und das ist ja so meine Lebenssituation. So, ich bin ja diese 60 plus und nehmen wir mal an, ja, ich habe noch so 20 Jahre, die vor mir stehen. So, was kann ich dafür tun, um glücklich zu altern? Und da ist das A und O, daran zu arbeiten, meine vorhandenen Beziehungen zu pflegen, neue Beziehungen zu knüpfen und aufrechtzuerhalten und zu lieben und auch geliebt zu werden. Oder auch in meinem Alter, ich könnte ja einen auf Rentner machen. Ich merke aber, dass das genau für mich stimmt. Ich brauche eine sinnvolle Beschäftigung, wo es nicht mehr darum geht, dass ich mir jetzt irgendwelche Reichtümer anhäufe oder dass ich erfolgreich werde. Ich habe sozusagen meine Heldengeschichten schon erlebt und meine Niederlagen habe ich erlitten. So, das habe ich alles gehabt. Und da merke ich so, das brauche ich nicht zu wiederholen. Aber was mir heute am Herzen liegt, ist tatsächlich zum Glück und in meinem Fall zur Heilung, zur Traumaheilung von anderen beizutragen. Und das eben gerade im Kontext von afrikanischen Ländern zu tun. Ich habe da einfach eine besondere Verbindung dazu in Asien. Also das eher so in anderen kulturellen Kreisen zu tun. Und das hängt stark damit zusammen, dass ich wollte halt als junger Mann, ich wollte nach Kalifornien gehen und studieren und ich hatte auch die Möglichkeit an der Irvine University. Und ich habe es damals eben nicht gemacht, weil die Erwartung meiner Familie war, dass ich mich um meine kranke Mutter kümmere. Und dann bin ich wirklich zurückgekommen und ich habe mich 15 Jahre um sie gekümmert. Ich habe nicht mein Leben gelebt, sondern ich habe diesen schönen Satz meiner Familie: bleib uns treu und verleugne dich selbst, den habe ich erfüllt. Und jetzt habe ich sozusagen nochmal die Chance, das zu machen, was ich damals eben nicht gemacht habe als junger Mann. Ich kann jetzt in die Welt hinausgehen. Andere Zeit, anderer Kontext, aber sozusagen, es ist die Auflösung und Durchbrechung dieses alten Musters. Und das ist das, wo ich auch merke und spüre, das will ich wirklich. Und ich merke, wenn ich da bin und dort arbeite, wie glücklich mich das selber macht, zu sehen, wie es den Menschen dort hilft, mit dem Trauma, was sie selber erlitten haben, anders umzugehen. Und wieder wirklich so Wiederverbindung und Heilung entstehen kann. Und das finde ich grandios. Und das gibt mir Sinn. Und dieser Sinn hält mich jung und ich hoffe, der hält mich auch gesund. Und das ist das, was ich gern mache.
Du hast eben auch was Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, auf dem Sterbebett hätte ich mehr Glück zugelassen.
Genau, hätte ich mich dafür
entschieden, und dann hast du gesagt, so glücklicher dafür zu sein. Genau. Dafür muss ich wissen, sozusagen, was macht mich denn eigentlich glücklich im Leben? Und ich glaube, das ist so eine erste wichtige Auseinandersetzung mit sich selbst. Was ist das, was mir Zufriedenheit, so eine Agenda der Zufriedenheit in meinem Leben, sich wirklich mal bewusst zu machen, was ist das, was mich zufrieden macht? Und da auch aufzupassen, weil ich glaube, auch diese ganze spirituelle Persönlichkeitsentwicklungsszene, einfach da auch vorsichtig zu sein, was ist meins? Und wo hängt so ein Köder an der Angel? Ich visualisiere mir das Traumhaus. Wenn ich richtig viel arbeite, dann mache ich sechsstellig. Wenn ich bla 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 bla. Also schwierig in vielen Teilen. In vielen Teilen auch total authentisch und mit Herz, aber in vielen Teilen auch wirklich, da wird das richtig ausgenutzt, dass die Menschen nicht wissen, dass ihnen die Orientierung fehlt. Und dann rennen sie eben irgendwo hin und natürlich wird der Köder mal so gehalten, dass der Mensch natürlich, wenn er am Ende erfährt, was ihn glücklich macht, dann wird er ja nicht mehr das Ganze brauchen und dann wird die Industrie gefährdet. Und das ist gleichzeitig natürlich auf der Ebene. Und dann aber auch, ich glaube, das ist halt auch noch, und das beobachte ich bei mir häufig, ich habe schon so Vorstellungen, was mich glücklich macht und das macht mir unglaublich viel Angst.
Erzähl.
Weil es unglaublich krasse Konsequenzen haben kann.
Kannst du mal so ein Beispiel dafür nennen? Was
dir naja, da ich meine, mir ist auch sowas, wo ich sagen könnte, mich würde es total reizen, einfach mal in eine kleine Hütte in der Natur zu ziehen und Selbstversorger zu machen. Das ist der, also ich sag mir immer so innerlich so, ja, dann im nächsten Leben. Aber da ist eine Angst, sozusagen unkonventionelle Dinge unseres Systems zu tun, weil er so tief sitzt, das System. Dieses, ich muss einen Job haben, ich muss eine Rolle innehaben, ich muss was bewegen, ich muss dies, jenes. Das und das brauchst du, damit du sicher bist. Das, ja, und du willst ja auch irgendwann eine Rente bekommen und so weiter. So. Und da bewundere ich auch Menschen, die so richtig radikale Entscheidungen treffen, die sagen so, fuck off, mir ist mein Glück wichtig und ich habe ein gutes Gefühl dazu, was ich brauche, um zufrieden zu sein, und ich mache eine radikale Veränderung. Ich glaube, das ist die Kehrseite des Ganzen, die ich nicht als negativ jetzt bewerten würde, aber ich glaube, eine Kehrseite ist, wenn wir uns mehr darum kümmern würden, auch kollektiv, gesellschaftlich, was macht uns Menschen glücklich, und jeder Mensch auch mehr unterstützt darin wird, zu sagen, auf diesen eigenen Weg zu gehen, das gefährdet unser gesamtes System.
Ist auch so. Also das, was du sagst, beschreibt ja genau diese zwei Elemente, was sterbende Menschen so bereuen, ist, ich habe nicht mein eigenes Leben geführt, sondern das, was die anderen von mir erwartet haben. Und ich habe nicht den Mut gehabt, zu meinen Gefühlen zu stehen. Was ich fühle, was für mich stimmt. Und der Weg zum eigenen Glück führt blöderweise auch über die Enttäuschung der anderen. Nämlich die Erwartung, die die anderen an uns haben, und das kann unser Partner, können unsere Partner sein, das kann die Familie sein, das können Freunde sein, das kann der Betrieb sein, das kann der Verein sein, die Kirche, das kann die Partei sein, das kann alles Mögliche sein. Wenn du wirklich rausfinden willst, was dich glücklich macht, brauchst du den Mut, die anderen zu enttäuschen und deren Erwartungen nicht zu erfüllen. So, und dann wirst du aber damit konfrontiert, dann gehöre ich aber vielleicht nicht mehr dazu, wenn ich da meinen eigenen Weg gehe. Und bin ich dann vielleicht egoistisch und gefährde ich nicht meine Paarbeziehung? Ich erlebe das ja an mir selber. Ich habe ja jetzt diesen Plan, tatsächlich in meinen Wohn- und Arbeitssitz nach Afrika zu verlegen. Und ich merke, wie mein Umfeld auch darauf reagiert, wo ich sage, ey, Alter, bist du verrückt, das sowas jetzt nochmal zu machen? Du hast doch Familie, du hast doch Enkelkinder. Wie ist denn das, wenn deine Enkelkinder dich nicht mehr sehen und? Ja, und alles stimmt. Und gleichzeitig gibt es da doch sozusagen dieses tiefe innere Gefühl in mir, wo ich einfach weiß, dieser Schritt ist jetzt dran. Und wenn ich den nicht tue und wenn ich das nicht lebe, und ich habe keine Ahnung, wie lange das sein wird, aber wenn ich das nicht tue, dann gehöre ich auch zu denen, die da liegen und dann hoffentlich gut palliativ betreut werden. Und dann befragt mich eben Tante Brenny, was bereust du am meisten in deinem Leben? Und dass ich es nicht gemacht habe. Weil das geht mir jetzt schon so. Da gibt es eine Seite in mir, und ich habe mich da intensiv mit auseinandergesetzt. Ich habe bereut, dass ich nicht in den USA geblieben bin, sondern dass ich sozusagen meinem Familienmuster treu geblieben bin und hier in Deutschland geblieben bin und mich um meine Mutter gekümmert habe. 15 Jahre ist zwar sehr edel und ich hoffe, ich habe eine Menge Karma-Punkte gesammelt, aber ich habe gleichzeitig auch ein Leben nicht gelebt. Und das ist mir so klar geworden, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil ich die Erwartung meines Umfeldes, dieser transgenerationalen Muster, weil ich die erfüllt habe, gab es auch ein Leben, was ich für mich nicht gelebt habe.
Ja, ich glaube, dass Zugehörigkeit unglaublich stark ist. Und das kann, glaube ich, also ich glaube, dieses ich verändere nichts aufgrund dazugehören zu wollen, kann einer unserer größten Schmerzpunkte ausmachen, was unser Glück angeht und unsere eigene Zufriedenheit, weil man dann wirklich sich verbiegt, macht und tut, um bloß die Zugehörigkeit nicht zu verlieren, weil es halt sich sehr bedrohlich auch anfühlt. Und ich glaube, das ist einmal so traumatechnisch, das kenne ich sehr gut auch, und dann aber auch kollektiv und systematisch natürlich. In unseren Systemen verliert man ja auch die Zugehörigkeit, wenn man komplett anders lebt. Ja, dann wird man möglicherweise blöd angeschaut. Und dann glaube ich, ist auch noch, und das vielleicht noch, ist noch wichtig, finde ich. Ich meine, es ist so ein abgedroschener Satz, diese kleinen Momente, das Glück in den kleinen Momenten. Ich habe am Anfang gesagt, dass ein glückliches Leben, dass Mama Glück auch so, zumindest für mich, so als so eine Superlative empfunden wird. Das ist eine unglaublich hohe Messlatte. Und ich habe die Erfahrung gemacht, und ich konnte es auch bei Menschen beobachten, die tatsächlich sehr bewusst in Persönlichkeitsentwicklungsprozesse gegangen sind, dass die Messlatte immer eines glücklichen Lebens so hoch gesetzt wurde, dass diese Suche nach diesem Glück unglaublich viel Unzufriedenheit ausgelöst hat, weil man ja ständig im Vergleich und in der Bewertung war und immer diese, ich bin noch nicht angekommen. Und ich glaube, dass wir schon mal damit beginnen zu sagen, was ist denn, ich muss ja, also wenn ich einmal sage, okay, was ist meine Agenda der Zufriedenheit, dann kann ich die mal für mein ganzes Leben machen. Und ich kann mir aber auch mal überlegen, was sind denn diese Momente im Alltag, die ich ständig verpasse, die aber eigentlich wunderschön sind. Was sind denn so kleine Momente, die ich mehr integrieren kann, die mir einen gewissen Glücksmoment, also natürlich abgesehen von Rauchen, Saufen oder irgendwas, aber was sind diese Momente, die mich da so wieder verbinden mit kleinen Glücksgefühlen im Moment und wegzugehen von da oben ist die Messlatte für ein glückliches Leben und dem trauere ich nach und da komme ich einfach nicht hin. Und in dem Zusammenhang natürlich auch das Thema, sich zu vergleichen. Ich glaube, das macht auch unglaublich viel Unglück aus.
Naja, und was du beschreibst, das ist auch da, das ist eigentlich das Leben der anderen oder was uns suggeriert wird. Woher kommt denn unsere Vorstellung von Glück? Aus der Werbung kommt sie, und das ist in der Regel auf meistens Konsumwerbung, und aus Filmen, wo uns erzählt wird, wie man glücklich lebt und was das bedeutet.
Genau, oder Hollywood.
So, genau, das ist so, genau. Das sind so unsere Vorstellungen von Glück. Und daher, glaube ich, kommt auch dieses Unerreichbare. Ich habe so viele einfache Menschen kennengelernt, egal ob in der Landwirtschaft oder in der Pflege oder egal wo, die das waren so zufrieden und die hatten eher so ein stilles Glück. Das war nicht dieses, die haben nicht im Rausch gelebt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der richtige Begriff. Der Glücksrausch, das ist ja das, was uns verkauft wird als Glück. Der Rausch. Und sozusagen den gilt es zu erreichen. Und das ist Quatsch. Das ist ja, als wärst du auf Dauerdroge. So, nein, das geht darum, dass du ein Leben führst, was wirklich authentisch ist, wo du merkst, du bist mit dir selber verbunden, du bist in liebevollen Beziehungen mit anderen verbunden, du erlebst dich als Teil der Natur. Ich glaube, du erlebst dich auch als mental und körperlicher gesund. Und ich denke, du brauchst auch eine gewisse Grundversorgung, auch finanzielle Grundversorgung, weil erwiesenerweise sozusagen Armut macht es schwerer, glücklich zu sein, weil du ständig ums Überleben kämpfen
musst. Ja, weil so, und unter anderem natürlich Armut, wenn du ums Überleben kämpfst, und auch das Thema soziale Teilhabe ist ja unglaublich wichtig. Das heißt, wenn ich nicht genug Geld habe, um sozial teilhaben zu können in der Gesellschaft, dann wird es auch schwierig. Dann ist auch vielleicht nur eine Sache, die ich auch noch spannend fand, was sozusagen meine eigene Zufriedenheit anging, ist das Thema, ich hatte es gerade eben schon angesprochen, mich zu vergleichen. Und gleichzeitig die Akzeptanz meiner selbst. Und das ist noch gar nicht so lange her, wo mir diese Erkenntnis kam. Ich habe überlegt, so, ich habe so ein paar Freunde in meinem Umfeld, die sind immer lustig. Die sind sehr leicht, die leben so in den Tag rein. Und ich zehre da unglaublich von, wenn ich mich mit ihnen treffe. Und ich bin da in so ein Ding gekommen, dass ich gesagt habe, es muss doch möglich sein, dass ich genauso bin, dass ich genauso lebe, dass ich auch so leicht sein kann, dass ich das Leben so auf mich zukommen lassen kann. Und mir dann auch bewusst zu machen, so, ich kämpfe gerade gegen mich selbst. Ich bin möglicherweise ein Mann, der schon auch sich über seinen Schmerz spürt, der mal melancholisch ist, der mal Zeit für sich in der Natur braucht und übers Leben philosophiert. Und es ist richtig so, es ist okay, ich bin so, wie ich bin. Also so eine gewisse Akzeptanz mit einem selbst, du hast auch gesagt, das authentisch sein mit einem selbst. Und dann auch zu sehen, ja, und gleichzeitig hat dieser, vielleicht auch manchmal diese Schwere und auch dieser Schmerz, der manchmal da in mir ist, der hat mich auch wohin gebracht. Der hat ermöglicht, dass ich mit 30, 40 Menschen in Gruppen arbeite und eine Heilungsprozesse begleite, die mich unglaublich erfüllen. Oh. Ja, und das hat wieder eine andere Qualität. Und ich glaube, dass wir auch rausgehen aus diesem, wem laufe ich hinterher, wer möchte ich sein, wo vergleiche ich mich, in so eine liebevolle Selbstakzeptanz zu kommen. So, und ja, das heißt nicht alles zu akzeptieren, jedes Muster, das ist völlig klar. Aber so, ja, und ich habe gewisse Strukturen und so bin ich und es ist auch in Ordnung.
Das ist ja genau das, was du beschreibst. Das ist sozusagen Wer kein Leiden kennt, kann auch kein Glück erfahren. Also das, sozusagen, das hängt sehr miteinander zusammen. Und das stimmt, dass ich erlebe es gerade in unserer Gesellschaft. Wir sind ja so eine Meckergesellschaft, also sozusagen nie zufrieden mit uns, aber auch nicht mit anderen. Da gibt es so immer diesen Druck und diese Erfahrung, die ich in meiner Arbeit in Afrika mache, ist, ich werde da so angenommen, wie ich bin. Und ich bin ja nun wirklich ein bisschen anders als die anderen und fremd. Und da, wo ich unterwegs bin, die nehmen mich mit so einer Liebe und Akzeptanz auf. Und es ist spannend für mich, das so zu fühlen. Ich sage, hey, die eigentlich könnten die doch auch was meckern, ja, und auszusetzen haben. Und es war jetzt auch nicht perfekt, was ich da abgeliefert habe und so weiter. Nee, das ist, und das fängt so an mit der Akzeptanz der eigenen Figur. Das spielt überhaupt keine Rolle, ob du schlank und muskulös bist oder ob du dicker bist. Das spielt keine Rolle, weil die haben, also ich erlebe nicht diese festgefahrenen Schönheitsideale. Das Blöde ist, die übernehmen das so ein bisschen von Europa, aber untereinander können die wunderbar mit figürlicher Vielfalt umgehen.
Ja, finde ich interessant, weil ich habe ja die Erfahrung auch in anderen Kulturen gemacht, eine unglaubliche Gastfreundschaft. Und was ich bei mir beobachten konnte, ich wurde teilweise, also Mama hat mich das verunsichert. Dieses, was ich halt aus Deutschland kenne, dieses, ja, und was wollen die jetzt von mir? Was muss ich zurückgeben? Also da ging es mir richtig ab. Also ich habe das in Kolumbien, wo ich jetzt erst war, habe ich das oft erfahren, dass eine unglaubliche Gastfreundschaft war und so eine Verbundenheit mit dem, wie es mir geht. Den war so, ich weiß noch, ich war in so einer Tauchschule und dann war schlechtes Wetter und dann hätten wir nicht raus und dann war ich halt enttäuscht, ja, weil ich wollte unbedingt tauchen gehen und dann der Tauchlehrer, der hätte überhaupt nichts machen müssen. In Deutschland hätte er gesagt, schlechtes Wetter, komm morgen wieder. Und hat er sich so verbunden gefühlt, es tut mir so leid, du bist da aus Deutschland und willst jetzt tauchen und komm, wir schleppen das Zeug jetzt zusammen. Dann hat er sich dann eine halbe Stunde lang mit mir das Zeug durch die Walachei geschleppt, wir sind in eine kleine Bucht, sind da zum Tauchen gegangen und danach waren wir beide glücklich und ich konnte überhaupt nicht, am Anfang, ich habe immer so, nee, komm, passt schon, ich komme morgen wieder. Und er so, hey, nee, ich will, dass du hier einen Spaß hast und so. Und da habe ich diese tiefe Verbundenheit zu dem gespürt, wie es mir geht, ohne zu erwarten oder dafür profitieren zu wollen. Und das war ein tolles Gefühl, hat mich gleichzeitig verunsichert, weil ich es eben nicht mehr so kenne. Und ich glaube, das ist noch der Punkt, der vielleicht noch meiner Meinung nach zum erfüllten und glücklichen Leben dazugehört, ist, dass Glück nicht nehmen ist, sondern viel mehr geben.
Und das ist genau der Punkt, weil dieses, wenn ich gebe und in dem Fall der Tauchlehrer dich glücklich macht, und das hat ihn selber wieder glücklich gemacht, weil er gesehen hat, es geht dir gut, du hast Spaß und er hat auch Spaß daran. Und dass wir sind einfach zutiefst soziale Wesen, die voneinander abhängen und auch unser Glück hängt voneinander ab. Das ist ja eine völlig sozusagen irre Vorstellung. Ich könnte für mich allein glücklich werden, ohne zum Glück der anderen beizutragen, widerspricht all meinen Lebenserfahrungen, sondern je mehr ich auch zum Glück der anderen beitrage, desto glücklicher macht es mich selber und ich habe keinen Grund, das zu ändern.
Ja gut, dann würde ich sagen, zum Abschluss, wir sind jetzt gleich am Ende, noch fassen wir vielleicht nochmal zusammen, was so unserer Meinung nach die Kriterien sind, so eines zufriedenen Lebens. Ich glaube, wir haben darüber gesprochen, wirklich qualitative, tiefe Beziehungen im Leben zu pflegen und diese Zeit dafür aufzuwenden. Und ich glaube, da geht es gar nicht darum, 50 Freunde zu haben und Freundinnen, sondern wirklich so ein paar Menschen, mit denen man wirklich tief gehen kann und wo man weiß, da ist eine Loyalität, da kann ich vertrauen, da kann ich mich mal fallen lassen, da gebe ich gerne, da nehme ich gerne. Also ich glaube, das ist wichtig. Wir haben darüber gesprochen, wirklich so diese Momente, mehr Moment zu genießen, ja, diese Flow-Momente im Leben mitzunehmen und eben nicht nur im Ego-Verstand zu verhaften. Wir haben über auch diese Bedeutung des Lebens gesprochen. Also
diese Sinnebene im Leben. Ja. Und auch dieses seine Gefühle ausdrücken, dieses authentisch sein, dieses Zeit für und mit Freunden zu verbringen, Zeit für sie zu haben und wirklich rauszufinden, was ist eigentlich mein Ding. Und ich glaube, das ist sehr lebensphasenabhängig. Das ist in deinem Alter was anderes als wahrscheinlich in meinem Alter. Aber das wirklich rauszufinden und sagen, was ist eigentlich mein Ding, was ich dann mit anderen teilen möchte. Und das ist dieses auch, es geht nicht darum, für mich und ich denke generell, du kannst alleine nicht glücklich werden. Du kannst alleine sehr einsam werden, das kriegst du hin. Du kannst auch sehr reich sein, materiell, aber du kannst alleine nicht glücklich werden. Du brauchst die anderen zu deinem eigenen Glück. Und das erfährst du dann, wenn du zu ihrem Glück beiträgst. Dann machen die das umgekehrt nämlich genauso. Und ich glaube, das ist sozusagen, wenn du das mal begriffen hast, das ist eigentlich die Basis. Und alles andere kommt oben drauf. Und tatsächlich so dieses kritische Bewusstsein auch zu haben, Konsum macht nicht glücklich, sondern erfüllt nur kurzfristig Begierden oder Kurzfristbedürfnisse, aber taugen überhaupt nicht für längerfristiges Glück.
Und ich glaube noch ergänzend ist Mut. Und ich glaube, Mut ist genau das, was man braucht, um Gefühle zu spüren, um sich einzulassen in der Liebe, um, also all die Faktoren, die glücklich machen, brauchen Mut auch zum gewissen Grad. Und ich glaube, Osho hat es mal gesagt, der hat gesagt, weil wir haben jetzt über glückliches Leben gesprochen, es gibt ja auch glücklich, also man könnte theoretisch, es gibt ja Menschen, die sterben glücklich. Ja? Und da hat man den Satz gesagt, je nachdem, wie mutig und lebendig du dein Leben lebst, so gestaltet sich die Angst vor deinem Tod. Das heißt, wenn du eigentlich leicht depressiv, gedeckelt, nur funktionierend vor dir hinlebst, umso größer wird die Angst vorm Tod, je näher er rückt. Und je lebendiger, je erfüllter du lebst, je mit mehr Mut und Hingabe, umso weniger wird auch die Angst vorm Tod, weil du dein Leben auch in vollen Zügen lebendig genossen hast.
Ja.
Und
dann fehlt halt.
Muss ich nochmal Gas geben?
Du hast ja noch Zeit. Ja, hoffentlich. Aber das ist, ich glaube, das ist genau dieser Punkt, sich für ein glückliches Leben zu entscheiden, braucht Mut.
Ja. Schön, das ist doch ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank, Axel, fürs
Gespräch. Danke, Timo. Auf ein glückliches Leben.